Also Blaise Pascal, Zeitgenosse von René Descartes, Franzose, er lebte von 1623, also etwas später geboren, aber doch Zeitgenosse, 1623 bis 1662, er wurde also nicht einmal 40 Jahre alt. Christ, Mathematiker, Philosoph, aber in erster Linie Christ. Also er wurde irgendwann einmal Christ, aber er war Christ. Und er hält Descartes und dessen Rationalismus folgende Wahrheit entgegen, nachzulesen in seinen Pensées, Gedanken, glaube ich, heißt auf Deutsch, ich habe es zu Hause auf Französisch, in seinen Pensées. Und jetzt lese ich es vor auf die, die Französisch können. Le cœur. Und man muss es Französisch lesen, denn es ist ein Wortspiel, das funktioniert nur im Französischen. Deutsch funktioniert es halt nicht. Darum auf Französisch. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Raison. Zweimal das Wort raison. Was bedeutet raison?
Der Grund.
Ja, aber auch Vernunft. Das ist eben die Sache. Le rationalisme kommt von la raison. Und raison ist die Ratio, die Vernunft, aber auch der Grund. Und er spielte mit dieser Doppelbedeutung. Er sagt, le cœur a ses raisons. Also das Herz hat seine Gründe, von der la raison, die Vernunft, nichts weiß. Das hat er gesagt, aber eben Deutsch geht das Wortspiel nicht. Das Herz hat seine, ich sag's mal so, dann merkt man, dass beide mal Vernunft drinsteckt. Das Herz hat seine Vernunftsgründe, welche die Vernunft nicht kennt. Es ist ja vernünftig, an Gott zu glauben. Es gibt nichts Vernünftigeres. Wenn man recht denkt. Und so kann man schon sagen, das Herz hat seine Vernunftsgründe, welche die Vernunft, also die bloße Vernunft à la Descartes, nicht kennt. Und damit will er sagen, ja, was hat denn das Herz gegenüber der Vernunft? Was hat das Herz für eine Eigenschaft gegenüber, was für ein Vermögen, dass die Vernunft nicht hat? Ist es die Vernunft, die glaubt, oder das Herz, das glaubt? Das Herz. Wo steht das? Man muss alles belegen können. Es kann ja sein, dass ich hier etwas behaupte, das gar nicht stimmt.
Römer 10.
Ja, genau, Römer 10. Ganz richtig. Woran denkst du? Ja, genau. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Und mit dem Mund wird bezeugt zum Heil. Also mit dem Herzen glauben wir. Das Herz ist der Sitz des Willens, nicht des Verstandes. Also im Herzen glauben wir. Also die Stelle, etwa Vers 10, so um das herum müsste es sein. Kapitel 10, Vers 10. Eben. Vers 10. Kann es jemand noch lesen? Kannst du laut lesen?
Ja.
Noch einmal.
Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund aber wird bekannt zum Heil.
Ja, eben, mit dem Herz. Und das Herz hat eben seine Gründe, kennt Dinge, die der Verstand nicht kennen kann. Also wir müssen glauben. Und wenn wir glauben, beginnen wir Dinge zu erkennen, die wir dann mit aller Vernunft auch festhalten, weil sie wahr sind. Und Dinge erkennen, eben Gott, seine Wahrheit, sein Heil, diese Dinge, von der weiß die Vernunft nichts. Die Vernunft ist gut. Vernunft ist gut. Wir haben das gesehen, auch Thomas von Aquin, Vernunft ist gut, in Abhängigkeit von Gnade. Ist Vernunft gut? Aber eben in ihren Grenzen. Die Vernunft allein kann nicht alles. In ihren Grenzen. Wiederum aus seinem Pensée, la dernière démarche de la raison est de connaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Also, der letzte Schritt der Vernunft wäre, anzuerkennen, dass es unendlich viele Dinge gibt, welche sie übersteigen. Und wenn die Vernunft wirklich vernünftig wäre, dann erkennte sie ihre Grenzen. Ja, die Vernunft hat keine Antwort auf die letzten Fragen, auf die Herkunft aller Dinge. Wie will das die Vernunft erklären? Wenn das vernünftige Denken auch damit beginnt, mit Erfahrung, wir müssen ja Dinge sehen. Niemand war da, als nur Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist waren. Niemand hat es gesehen. Niemand hat es wahrgenommen. Niemand kann ihn sehen. Und die Vernunft kann nicht erklären, wie die Welt entstand. Gott hat es gesagt, wie sie entstand. Und wir glauben es. Und darum wissen wir es. Und wir merken, es ist vernünftig, das zu glauben. Die ganze Schöpfung ruft laut, da ist ein Schöpfer. Die Grenzen der Vernunft. Und so warnt, weil eben Vernunft ist gut, aber Glaube ist notwendig, so warnt Pascal vor zwei extremen Positionen. Deux excès, exclure la raison, das erste Extrem, exclure la raison, das zweite Extrem, n'admettre que la raison. Also, zwei Exzesse, die Vernunft ausschließen oder nichts als die Vernunft erlauben. Es braucht beides. Das Herz ist für Gott und seine Wahrheit empfänglich, eben weil man mit dem Herzen glaubt. Ce que le cœur qui sent Dieu, c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Es ist das Herz, das Gott empfindet, nicht die Vernunft. Voilà ce que c'est que la foi. Hier hast du, was der Glaube ist. Dieu sensible au cœur. Gott im Herzen empfunden. Das ist das, was Georg Whitfield immer sagte. A felt Christ. Und das kann auch gefährlich sein. Aber warum sagte das Georg Whitfield in seinen Predigten immer? Er predigte an gegen den Deismus seiner Zeit. Wir werden noch sehen, was das war. Das ist der Glaube, da muss irgendein Urheber der Welt sein, aber der redet nicht zu uns, der greift nicht ein in die Geschicke der Menschen, hat die Welt erschaffen und lässt sie jetzt einfach laufen nach den Gesetzen, die er der Welt eingeschrieben hat. Und das war der Glaube der anglikanischen Kirche damals. Und sie hatten alle das Glauben, das Bekenntnis, Gott den Vater, Erschaffer aller Dinge, wir glauben an Gott den ewigen Sohn und so weiter. Aber sie glaubten nicht wirklich. Und dem hielt eben Georg Whitfield entgegen, man muss ihm begegnen, man muss ihn kennen, man muss seine Stimme gehört haben. A felt Christ, ein empfundener Christus. Ja, und ähnlich sagt es eben hier, Blaise Pascal, Dieu sensible au cœur, Gott, der im Herzen empfunden wird. Non à la raison, nicht in der Vernunft. Man kann ihn vernünftigerweise daneben denken, und es gibt Menschen, die kommen durch Vernunftschlüsse, kommen sie zum Glauben. Das gibt's. Dass sie einfach erkennen, es muss ein Gott sein, und dann sagen sie, wenn er ist, dann will ich für ihn leben. Dann will ich auch wissen, was er mir alles zu sagen hat. Das gibt es alles. Also Vernunft und Glaube, beides nötig. Ich lese jetzt das ganze Zitat noch einmal auf Deutsch. Es ist das Herz, das Gott wahrnimmt, nicht die Vernunft. Dies also ist der Glaube, Gott wahrnehmbar dem Herzen, nicht der Vernunft. Ja, der deutsche Philosoph und Schriftsteller und Christ, ich hätte Christ zuerst nennen sollen, das wird umpositioniert im Skript. Christ an den Anfang. Der deutsche Christ, Philosoph und Schriftsteller, Johann Georg Hamann, 1730 geboren in Königsberg. Wer ist auch in Königsberg geboren worden? Bitte? Ja, richtig, der Königsberger. Wenn man sagt, der Königsberger, das ist niemand anders als Kant. Also, der Königsberger. Auch in Königsberg geboren, 1730, gestorben 1788 in Münster, Deutschland. Er hielt nichts von diesem Rationalismus à la Descartes. Dass also das Denken beweise, dass wir sind. Und jetzt zitiere ich ihn. Ich habe das Zitat habe ich diesem Werk von Helmut Thielig entnommen. Ich habe also nicht den ganzen Hamann gelesen. Man kann ja nicht alles lesen. Man ist dankbar für Leute, die solche Dinge kompakt, schön zusammenfassen. Also macht das auch. Ich mache das auch so. Wir können ja nicht alles lesen. Geht ja gar nicht. Man muss einfach wissen, wo man sich gut informieren kann. Und ich mache es immer noch am liebsten in Büchern, die man in die Hand nimmt, aufschlägt. Und auch den Geruch eines Buches und nachher auch so den Druck und so liest. Das ist einfach ganz anders als da. Sie haben diesen Bildschirm, Aber macht's, wie ihr es könnt. Es ist eure Sache. Jeder macht à sa façon, so wie er es kann und am liebsten macht. Also, Haman. Was schreibt Haman? Nicht cogito ergo sum, also nicht ich denke, also bin ich, sondern umgekehrt und hebräischer est ergo cogito. Das ist hebräisch gedacht. Est ergo cogito. Es ist, darum denke ich. Und es ist, das ist natürlich eine Anspielung an Gott, der sagt, ich bin der ich bin und er ist. Und weil er ist, darum denke ich. Das ist der Grund, warum ich denke, natürlich. Wer käme denn denken sonst? Aus den Steinen, aus der Materie? Ist die Materie moralisch? Das ist eine gute Frage. Wenn man fragt, du glaubst, also die Materie war einfach Urknall, also was war denn vor dem Urknall? Ich hatte aber Materie und Energie. Kannst du fragen, ist Materie und Energie, ist das sittlich? Und ich sage, nein, ist nicht sittlich. Ist einfach Kraft. Kraftwirkung. Potenzielle Kraft in der Materie, die sich entfalten kann, dann Kraftwirkung. Ist das moralisch? Nein. Gibt es Sachen, die du gut und die du schlecht findest? Ja, woher kommt das? Aus der Materie, aus dem Urknall. Hä? Überleg mal, guter Mensch, überleg einmal. Moral kann es doch nur geben, auch Denken kann es doch nur geben, weil ein Gott ist. Es gäbe es doch kein Gedenken. Denkt denn die Materie? Denken Steine? Das ist Magie, das zu glauben. Unvernünftig, das zu glauben. Ja, also, so sagt er, est ergo cogito, er ist, darum denke ich. Dann fährt er fort mit der Inversion. Was bedeutet Inversion? Umkehr, ja. Mit der Umkehrung eines so einfachen Principii, eines so einfachen Prinzips, bekommt vielleicht das ganze System eine ganz andere Sprache und Richtung. Jawohl. Und so hat eben Haman gedacht, als Christ. Und Haman war sich sehr bewusst der Tatsache, dass die Vernunft eben begrenzt ist. Aber wenn wir von Gott her denken, können wir recht denken und sonst nicht. Übrigens, du hast mich auch daran erinnert, Volkmar, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und von wem stammt diese Einsicht? Ja, eben Sokrates. Oida eidos, oida ukeidos. Also wörtlich, ich weiß mich als einen Nichtwissenden. Ich weiß mich als einen Nichtwissenden. Oida ukeidos. Und das, was ich Haman, dessen, was ich Haman bewusst, dessen, was ich auch Blaise Pascal bewusst. Und es ist auch erfrischend. Luther ist ja manchmal so erfrischend, weil er so manchmal so klar ist und so deutlich, was Luther über die Vernunft sagt. Luther und die Vernunft. Ja, wir hatten ja gesehen, Luther hatte sich von Aristoteles abgewandt und hatte sein ganzes Denken der Bibel untergeordnet, dem Reden Gottes in der Bibel. Und jetzt zitiere ich wieder Bernhard Rothen, den ich schon einmal zitiert habe aus seiner Schrift, Die Klarheit der Schrift. Und er sagt zu Luther, zu seinem Verhältnis zur Vernunft Folgendes. Der Schriftkritik der Vernunft begegnet Luther mit einer radikalen Kritik der Vernunft. Also die Vernunft hat die Bibel kritisiert. Aber Luther, er begegnet dem, indem er in radikaler Weise die Vernunft kritisiert. Er sagt auch nicht, die Vernunft sei nichts, aber er sagt, die Vernunft in den entscheidenden Dingen hilft uns die Vernunft nicht. Wo es wirklich darauf ankommt, kommst du mit der Vernunft nicht weiter. Also Kritik der Vernunft. Die Vernunft heißt bei Luther nicht nur Finsternis, sondern eitel Finsternis. Das sind eben so echt luthersche Übertreibungen. Aber er macht das nur in polemischer Absicht. Er meint das ja nicht absolut, dass alles Denken nur Finsternis sei. Er weiß ja auch, er denkt ja auch viel. Luther, das ist ja klar. Aber er sagt das eben so deutlich. Die Vernunft heißt eben bei ihm eitel Finsternis und er nennt die Ratio des Teufels Braut. Das wieder so schön, Luthers, des Teufels Braut. Ja, und es war ja die Schlange, die mit solchen Vernunftschlüssen kam, als sie Eva verführte. Hat Gott gesagt, denk mal darüber nach, hat Gott gesagt, ist so etwas gut denkbar möglich? Also dieses Denken, Vernunft. Ja, des Teufels Braut. Denn es ist tatsächlich so, also die Vernunft ist Finsternis, denn das Denken des Menschen ist mit dem Sündenfall verfinstert worden. Epheser 4, Verse 17 bis 19. Epheser 4, Verse 17 bis 19. Die Nationen wandeln in Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Wegen der Verhärtung ihres Herzens, da sie alle Empfindung verloren und sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, alle Unreinheit auszuüben mit Gier. Also die Ungläubigen, die Nationen oder ich übersetze das in dann immer mit die Heiden. Gemeint sind die ungläubigen Menschen, wenn steht die Nationen. Sind nicht Nationen, so wie wir jetzt Nationalstaaten haben. Das ist nicht das gemeint. Also die Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Denkens. Verfinstert am Verstand. Nun, der Verstand des Menschen ist noch sehr tüchtig. Also wir sollten nicht denken, der Mensch hat mit dem Sündenfall die Denkfähigkeit verloren. Das hat er gar nicht. Er hat immer noch die Fähigkeit, sehr gut zu denken, viel zu denken, auch vieles Erstaunliche sich auszudenken. Der Verstand funktioniert noch sehr gut, aber er ist verfinstert. Also was ist denn die Verfinsterung des Verstandes? Worin besteht sie? Worin besteht die Verfinsterung des Verstandes?
Ist der Fokus von Gott auf den Menschen?
Richtig, ja. Dass er eben nicht an Gott seinen Verstand verwendet, um über Gott zu denken, von Gott her zu denken, sondern nur in sich selbst, sein Denken für sich verwendet. Das ist eine Verfinsterung. Aber der Verstand ist immer noch sehr tüchtig. Und darum kann man den Menschen auch, wenn er seinen Verstand anfängt, recht zu gebrauchen, mit guten Gründen, Vernunftgründen dahin bringen, dass er anerkennen muss, es muss ein Schöpfer sein. Und wenn ein Schöpfer ist, dann muss er gewisse Eigenschaften haben. Also er muss ewig sein, er muss allmächtig sein. Und der Schöpfer, er muss auch denken. Wenn ihr denken könnt, dann denkt er auch. Und wenn wir einen Willen haben, dann muss er auch einen Willen haben. Und wenn wir schon Person sind und ich sagen, woher haben wir denn das? Das haben wir von dem, der uns erschaffen hat, der Ich Bin von sich sagt. Tiere haben kein Ich. Ja, das habt ihr von mir schon gehört. Also dein Hund oder deines Nachbarshund, der wird nie dir sagen, ich bin Bello. Ich bin Bello. Wird er nie sagen. Ja, er hat bewusstes Leben. Die wussten schon, dass sie leben. Er hat ein bewusstes Leben, aber nicht ich bewusstes Leben. Das ist von Gott her. Und eben mit Vernunft kann man all das verstehen, wenn man die Vernunft recht gebraucht. Aber das tut eben der Mensch nicht. Und wo wird das, und woran liegt es, dass das Denken des Menschen verfinstert wird? Lesen wir hier weiter, Epheser 4, noch einmal. Die Nationen wandeln in der Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen Verhärtung des Herzens. Eben da beginnt es, wie Pascal sagte. Es geht um das Herz. Das ist in dieser Sache das Entscheidende. Und du verwendest deinen Verstand deshalb schlecht, weil dein Herz böse ist. Der Verstand ist gut, aber dein Herz ist böse, dann verwendest du den Verstand schlecht. Ja. Und mit dem seit dem Sündenfall, also Luther beschreibt den Sündenfall, oder der Sündenfall lehrt, folgendes lehrt der Sündenfall, und jetzt zitiere ich Luther, dass die Vernunft des Teufels Hure ist und nichts kann den lästern und schänden alles, was Gott redet und tut. Das ist eben nur die von Gott losgelöste Vernunft. Die kann wirklich nur lästern, schänden alles, was Gott redet und tut. Eben die Hure-Vernunft. Das ist sprichwörtlich geworden. Luther spricht von der Hure Vernunft. Und das ist sehr passend. Denn die Vernunft ist uns gegeben, wie alle unsere Eigenschaften, damit wir uns an Gott binden. Und eine Hure ist jemand, die sich nicht mehr an den binden will, an den sie gebunden sein müsste, sondern sich anderen zuwendet. Darum die Hure Vernunft. Und in seiner Genesis-Auslegung stellt Luther die Frage, wie kann man sie, also die Vernunft, gut nennen in höheren und geistlichen Sachen, wo sie ohne alle Gotteserkenntnis und vom Willen Gottes sich gar abgewendet hat. Darum sollen wir in der Theologie erstlich also sagen, dass die Vernunft in den Menschen wider Gott und Gott am feindlichsten ist. Die Vernunft des Menschen, der nicht glauben will, die ist so. Und eben, er war nicht vernunftfeindlich, wie man das aus diesen Zitaten schließen könnte, wenn man nur das von Luther zur Kenntnis nähme. Vielmehr will er sagen, dass in den Sachen der Gotteserkenntnis und des Heils die Vernunft unzulänglich ist, aber dazu auch verführerisch. Und das hat Matthias Claudius in seinem Abendlied wunderbar formuliert. Der Wandsbecker Bote, so hieß ja diese Zeitung, die er herausgab. Matthias Claudius: Wir stolze Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und treiben viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Schön gesagt, es ist wirklich so. Ja.
Das ist ja genau bitte. 2. Korinther 10, wo Paulus sagt, wir zerstören jede Vernunftflüsse, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt.
Danke, sehr gut, ja. Schlagen wir auf, lesen wir die Stelle. Ist gut, wenn ihr euch so in dieser Weise beteiligt. Fragen, Ergänzungen, sehr gut. Also 2. Korinther Kapitel 10, kannst du das gleich lesen, laut das alles hören.
Ab Vers 3, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus und bereitstehen, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam
ja. Da steht genau das, tatsächlich. Gedanken, Vernunftschlüsse, alles, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und das ist die übelste Weise, auf die der Mensch eben seine Vernunft gebraucht. Er gebraucht sie also nicht nur, um sich selbst zu verwirklichen und seine eigenen privaten Ziele und Wünsche zu erfüllen. Er verwendet auch seine ganze Vernunft dazu, um zu erklären, dass kein Gott sei. Und dass die Bibel nicht stimmen könne. Und dass Jesus nicht Mensch und Gott sein könne. Und dass es keine Auferstehung gegeben hat. All seinen Verstand wendet er darauf hin, um das, was eben uns offenbart und gegeben ist, als unmöglich zu erklären. Gegen Gott. Ja.
Aber wenn es doch keinen Gott gibt, dann brauche ich doch diese Kausalkette gar nicht führen.
Ja, das stimmt. Man müsste dann sagen, wir brauchen ja gar nicht über die Bibel und Gott. Das sind alles Dummköpfe, die das glauben. Lassen wir sie laufen. Wir können dann sagen, wie heißt er da, dieser Yuval Harari? Was der erreichen will. Dann reden von Leuten, ja, die das nicht machen. Wissen Sie, das sind Leute, die stelle ich mir einfach so, wie man Leute mit schweren Medikamenten ruhig stellt. Die stellen wir einfach ruhig in einer Ecke, die können dann Unterhaltung haben. Wir füttern die mit all diesem Pfff. Aber wir, die wir verstehen, wir schaffen jetzt diese Welt. Ja, eben, wir sind ja sowieso Dummköpfe. Wir müssen gar nicht mit diesen reden. Stimmt, das wäre die Konsequenz. Aber sie nehmen das eben doch ernst. Ja, der Atheismus hat darum den Glauben an Gott bekämpft.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebdc.org/podcast.